Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. In der heutigen Episode widmen wir uns erneut unserem Projekt gegen das Vergessen. Wir werfen heute einen Blick auf das Leben und Wirken eines polnischen Kollegen, Chilmaja Orczek. Mein Name ist Petra Lünen und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder Irmtraut Koop an meiner Seite habe. Sie engagiert sich seit Jahren intensiv im Projekt gegen das Vergessen, ist der DGVS seit vielen Jahren stark verbunden, bringt ein großes Interesse an medizinhistorischen Themen mit, neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Chefärztin. Liebe Frau Koop, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder bei uns sind.
Ja, ich freue mich sehr, Frau Lünen.
Liebe Frau Koop, die Biografie, die Sie heute für uns rausgesucht haben, ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für eine enge Verbindung zwischen medizinischem Fortschritt und gesellschaftlichen Umbrüchen. Gerade Orczek repräsentiert eine Generation hochqualifizierter jüdischer Ärztinnen und Ärzte, deren Wirken durch den Nationalsozialismus nahezu ausgelöscht wurde. Vielleicht beginnen wir mal mit seiner Geburt und Herkunft. Chilmaja Orczek wächst zu Beginn des 20. Jahrhunderts im politisch zersplitterten Polen auf, das noch unter russisch-zaristischer Herrschaft steht. Was wissen wir denn so über seine Herkunft? In welche Situation ist er reingeboren worden? Wie kann man sich seine Jugend vorstellen und wie wurden die Umbrüche damals, welchen Eindruck hatten Sie so ein bisschen auf seine frühen Lebensphasen?
Chilmaja Orczek ist in Warschau geboren, im Zentrum von Warschau. Man kann sagen, dass er geboren wurde in einer Straße, in einem Haus, das in einer Straße lag, was später auch das jüdische Ghetto darstellte, das Warschauer Ghetto. Er hatte jüdische Eltern, Moshe oder Moritz Orczek war sein Vater, seine Mutter Sura Orczek, geborene Kurtelson. Die Eltern sind beide gestorben vor dem Holocaust. Ich habe herausgefunden, er hatte sicher einen Bruder, den Bruder Manas. Mhm. Der war 2 Jahre älter als er, hat aber auch später Medizin studiert, so wie er. Sodass das 2 Mediziner in der Familie wurden. Wie genau die Jugend aussah, ist natürlich schwer zu sagen. Er ist aufs Gymnasium gegangen in Warschau. Er hat sich dort sozial engagiert, er hat sich unbeliebt gemacht und er hat Verweise bekommen. Und das Ganze hat dahin geführt, dass er, weil er regierungsfeindliche Flugblätter verteilt hat, nämlich antirussische, antizaristische, dass er deswegen ein Aufenthaltsverbot letztlich in Warschau bekommen hat. Das war im Jahre 1908. Da gibt es mehrere Seiten eine Dokumentation dazu. Mhm. Deswegen musste er dann letztlich Warschau verlassen. Wie genau er dazu gekommen ist, Medizin zu studieren, ist nicht ganz klar. Aber sein älterer Bruder hatte schon begonnen, Medizin zu studieren in Zürich. Und der jüngere Bruder ist dann hinterher. Mhm. Das heißt, er war erst ein Semester in Erlangen. Es gab auch mal einen berühmten Gastroenterologen, der dort war, aus Warschau. Das war der Herr Leube, der in Erlangen tätig war. Mhm. Er wird damals noch keinen Kontakt gehabt haben, aber vielleicht war es einfach in Erlangen und er hat dann gewechselt nach Zürich und hat dann in Zürich auch ein Staatsexamen gemacht und seine Promotion.
Also das ist schon eine spannende Jugend, denke ich, der kann ich nicht mithalten, also sich politisch positionieren, Aufenthaltsverbot zu bekommen. Es ist ja schon so, dass man sich vorstellen kann, dass im Zarenreich für jüdische, vielleicht auch politisch engagierte junge Menschen ist eben dann doch eingeschränkte Bildungs- und Berufsmöglichkeiten ging. Glauben Sie denn, dass er auch da eine Chance gesehen hat, dann ins Ausland zu gehen und sich so einen internationalen Bildungsweg auszusuchen?
Das mag eine Rolle gespielt haben, dass vielleicht auch zwangsweise die Menschen offen waren für andere Gesellschaften, für andere Kulturen und vielleicht eine Chance gesehen haben, an eine andere Universität zu gehen natürlich, eine andere Sprache zu lernen. Es ist nicht bekannt, ob er Deutsch schon in Polen oder zu Hause, ob es da gesprochen wurde. Wahrscheinlich wurde auch Jiddisch gesprochen, wahrscheinlich Jiddisch und Polnisch. Also es galt die polnische und russische Sprache in seiner Jugend. Und er hat so natürlich während des Medizinstudiums Deutsch in Zürich gelernt und sprechen musste sicher Deutsch sprechen. Mhm. Also da hat er dann davon profitiert. Mhm. Die deutsch sprechenden Einwohner waren ja an Zahl wirklich riesig groß zu der damaligen Zeit und die Wissensvermittlung war ja sehr weit fortgeschritten, gerade so im deutschsprachigen Raum. Mhm. Also das, was heute alles Englisch ist und USA, Großbritannien, das war damals, angefangen hat es ja mit dem Deutschen, ja. Mhm.
Absolut. Ich denke auch, das muss man sich einfach nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen. Ich habe selber gerade eine Reise über Polen nach Tschechien gemacht und dann trifft man doch immer wieder auf diese Spuren der vergangenen Zeit. Jetzt in seinem Studium lernt er auch seine Frau kennen. Ich glaube, die hat auch eine besondere Bedeutung für ihn. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen?
Ja, seine Frau, Nesse Serla hieß sie, Nesse Serla Schenker eigentlich, Peter Zenkia, SZ geschrieben, hat im Grunde genommen in Warschau hat sie eine Straße weiter gewohnt. Mhm. Also es ist fast zu vermuten, dass die sich kannten aus Warschau und vielleicht beide dann nach Erlangen und auch nach Zürich gegangen sind. Sie haben beide ihr Studium da zu Ende gemacht, beide dort promoviert. Letztlich ist Nesse Serla Gynäkologin geworden im Weiteren und sie müssen irgendwie 1910 oder sowas geheiratet haben, ja. Mhm.
Er kehrt dann mit seiner Frau nach Warschau zurück nach dem Studium. Zu dem Zeitpunkt ist Polen dann unabhängig, also eine andere Situation. Er ist kommt als gut ausgebildeter Mediziner gemeinsam mit seiner Frau, aber dann doch wieder in dieses osteuropäische Umfeld als Jude. Wie ist es ihm dann in Warschau ergangen? Was hat er gemacht? Konnte er eine Praxis eröffnen? Hat er firmiert? Was waren vielleicht auch so seine wissenschaftlichen Schwerpunkte? Vielleicht beginnt ja auch da die Karriere in der Gastroenterologie oder die Liebe für die Gastroenterologie. Verraten Sie uns ein bisschen, wie es ihn da gepackt hat.
Die beiden sind 1913 zurück und 13 stand Polen noch klar unter russischer Herrschaft. Mhm. Sie mussten sich in Kiew ihre Anerkennung ihres Züricher Staatsexamens holen. Und er hat dann auch dort erst angefangen zu arbeiten. Der Erste Weltkrieg war dann aber da und er ist als Soldat tätig gewesen und ins Feld gezogen und hat für Polen gekämpft, sodass da ist er sicher auch ärztlich eingesetzt gewesen, das ist nicht ganz klar. Mhm. 1916 ist die einzige Tochter zur Welt gekommen. Der Krieg war dann zu Ende. Ich habe in einer anderen Quelle gefunden, er war dann doch bei den Russen in Gefangenschaft noch bis 1920. Und die beiden sind dann aber 1920 nach Warschau gekommen. Mhm. Und 1920 hat er dann weiter Ausbildung gemacht. Er ist zwischendurch offenbar nochmal nach Wien gegangen. Und wie er genau zur Gastroenterologie gekommen ist, kann ich leider nicht sagen. Aber das war ein neues Fach. Das war auch in Polen ein neues Fach. Wobei wir sagen müssen, dass die polnische gastroenterologische Gesellschaft eigentlich die älteste europäische ist. Das müssen wir hier unbedingt sagen. 1909 schon hat sich da eine Gemeinschaft gefunden und das ist natürlich häufig so, wenn es ein neues Gebiet gibt, was interessant ist, was die Menschen anzieht. Die Gastroskopie war dabei, entwickelt zu werden, die Radiologie des Gastrointestinaltraktes. Es gab neue Techniken, also vielleicht hat ihn das gereizt und so, dass er sich auf dieses Feld gestürzt hat, will ich mal sagen.
Also das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil wir ja immer gerne behaupten, dass wir so eine ganz alte oder die älteste Fachgesellschaft in Europa sind. 1913, sage ich nochmal, hat Isma Boas unsere Fachgesellschaft in Deutschland gegründet, gegen 1909. Sind Sie bei Ihrer Recherche denn auf Spuren gestoßen, dass es da irgendwie eine Verbindung oder einen Austausch zwischen deutscher Gesellschaft und damals polnischer Gesellschaft gab?
Also ich finde das sehr spannend. Diese ganzen Jahre, sagen wir mal von 1880 bis 1920, wo es nach meinem Gefühl überhaupt kein Problem war, untereinander sich auszutauschen. Die Forschung wurde entwickelt auf speziellen Gebieten. Mhm. Jeder wollte vorankommen und es war ein ganz reger Austausch zwischen Deutschen und Polen und Franzosen und Niederländern und Österreich, Schweiz und sicher anderen, auch gerade europäischen Ländern. Und das schlug sich nieder in den Publikationen, in den Verhandlungsbänden, die ja auch zu unserer Gesellschaft gehören. Aber die ist auch in der polnischen Gesellschaft dann etwas später, erst in den 20ern, aber da gab es die auch. Und es war ganz klar, dass man sich Externe holte, dass man sich andere Gastroenterologen aus anderen Ländern holte, dass man dahin fuhr. Und Deutsch war ja auch eine Kongresssprache zur damaligen Zeit. Also insofern hatte er dann durchaus Vorteile, weil er in einem deutschsprachigen Land studiert hatte.
Es ist unglaublich, wenn Sie das sagen, dass Deutsch eine Kongresssprache war. Das muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das damals für einen Stellenwert hatte. Und wenn Sie das so schildern, dann kriegt man Lust auf diese Zeit, diese Offenheit, Austausch, auch so ein bisschen auf Augenhöhe. Alle haben vielleicht das Gefühl, es entsteht was Neues, auch politisch, aber eben auch in der Forschung und in der Wissenschaft. Neue Fachgebiete entstehen dadurch, dass man so einen wahnsinnigen technischen Fortschritt hat. Das klingt irgendwie, also würde man gerne dabei gewesen sein. Sie schreiben aber auch, dass er in Ihrer Biografie, haben Sie das nett ausgedrückt, dass er auch einen sehr hohen Stellenwert bei seinen Patientinnen und Patienten hatte. Gehen Sie da nochmal drauf ein. Auf welche Quelle stößt man, um so einen Schluss ziehen zu können?
Das ist nun eine Quelle, die heißt das Martyrium der polnischen jüdischen Ärzte. Also ist eigentlich ein englischer Titel. Eine Publikation von Herrn Fallstein, USA, und mehreren anderen Kollegen von 1963. Und das sind Gedächtnisprotokolle. Da gibt es keine Referenzen, die da angegeben sind in dem Buch. Und es sind 2300 Ärzte genannt und beschrieben, wie sie im Holocaust umgekommen sind. Und wie sie gelitten haben. Und diese Quelle gibt Orzek fast eine ganze Seite, was ziemlich viel ist. Und da steht drin, dass er sich sehr um die Armen vor allem gekümmert hat, dass er einen hohen Stellenwert, ein hohes Ansehen bei mittellosen Patienten hatte, dass er ihnen Medikamente umsonst mitgab. Das ist dort extra erwähnt. Und aus der Quelle habe ich das.
Und können Sie das zuordnen? Ist das schon aus der Zeit des Warschauer Ghettos oder der NS-Diktatur? Da zieht sich das auch so ein bisschen, das kann man wahrscheinlich gar nicht genau determinieren, welcher Punkt das war.
Nein, das kann man nicht sagen.
Also Orzek lebt mit seiner Familie in Warschau und das hat mich eben auch so ein bisschen berührt. Er ist eigentlich da groß geworden, wo später dann das Warschauer Ghetto entstand. Das ist ja auch eine, ja, weiß ich nicht, fast gruselige Vorstellung. Vielleicht erzählen Sie dann doch nochmal, es beginnt der Zweite Weltkrieg. Wie geht es Orzek und seiner Familie?
Ja, 1. September 1939 wissen wir, der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Und der Einmarsch sehr zügig auch in Warschau. Und die Familie Orzek flieht. Sie fliehen in einen Ort hinter der heutigen Grenze Polen-Belarus, in einen Ort, der heißt Wolkowisk, heißt er auch heute noch. Und dort sind zu dem Zeitpunkt, das ist noch unter russischer Herrschaft. Aber er wird Russisch auch gekonnt haben, denke ich mal, sprachlich. Und er hat dort eine Stellung in einem Krankenhaus bekommen. Wie seine Frau tätig war, kann ich nicht sagen. Und dann erfolgte der Angriff der deutschen Wehrmacht auf Russland. Das war im Juni 41. Und da haben sie gesagt, da sind wir jetzt gar nicht mehr sicher. Und dann sind sie heimlich, so stand es auch in dem von mir eben zitierten Buch, heimlich zurück und sind dann quasi freiwillig ins Warschauer Ghetto. Vielleicht, dass sie sich gedacht haben, das ist doch eine gewisse Zuflucht. Wir können das uns, glaube ich, schwer vorstellen. Was die Menschen sich überlegt haben. Es konnten ja auch nicht alle fliehen. Das ging gar nicht. Polen war besetzt. Also wenn dann jemand aufgegriffen worden wäre, dann war das wahrscheinlich der sichere Tod gleich. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir sind als Ärzte doch noch von Wert und werden eingesetzt. Und so war es dann auch.
Und wissen wir, ob er im Warschauer Ghetto dann auch als Arzt noch tätig war? Seine Frau, Nese, richtig? War sie ärztlich tätig da noch?
Ja, sie waren beide tätig. Also die deutsche Besatzungsmacht hatte dann verfügt, dass jeder Arzt, jüdisch, Polnisch, Deutsch, jeder, der in Warschau tätig war, einen Registrierungsbogen ausfüllen musste. Das war schon 1940. Mhm. Und als sie 1941 zurückkamen, eben nach Warschau, mussten sie auch diesen Registrierungsbogen ausfüllen. Mhm. Deswegen gibt es diese beiden Registrierungsbögen in der Tat von den beiden Orzechs. Mhm. Und daraus geht auch hervor, dass sie dann ihre Praxis dort installiert haben. Mhm. Und wenig später mussten sie umziehen, im Ghetto umziehen. Das werden sie alles nicht freiwillig gemacht haben. Mhm. Diese Orte wurden zugeteilt. Die SS, Gestapo ist ja auch durch die Häuser gegangen, hat die ursprünglichen Bewohner alle vertrieben, hat sich alles angeeignet, denen wurde alles geraubt. Mhm. Und sie wurden, ich sage mal, mit 10 oder 20 Menschen in einem Zimmer einquartiert. Mhm. Das können wir uns schwer vorstellen, wie es war. Es war sicher nicht einfach, nein.
Mhm. Und es wurde praktisch auch verlangt von denen, die sich registrieren ließen für das Ghetto oder auch vorher schon, natürlich die Berufsangabe, was ja auch so ein bisschen war, es im Grunde genommen ist es ja wahrscheinlich, wie Sie gerade Orzek auch geschildert haben, eine intrinsische Motivation, weiter als Arzt tätig zu sein. Auf der anderen Seite gibt es auch Zwang, dass man dann in diesem Beruf da im Ghetto auch zur Verfügung steht. Wissen wir da irgendwie was drüber?
Naja, die Menschen ging es ja schlechter und schlechter. Mhm. Der Hunger war allgegenwärtig. Krankheiten grassierten, Epidemien, vor allem der Flecktyphus. Also das war schon sehr schrecklich. Mhm. Es war auch den jüdischen Ärzten nicht mehr erlaubt, arische Patienten zu behandeln. Das Gleiche war ja schon in Deutschland 38 installiert worden und da wurde das natürlich auch installiert. Die Menschen mussten ja irgendwie leben und sie haben schon, das war sein, war ihr Beruf und so haben sie damit natürlich versucht, ein wenig Einkommen zu haben, ob das mit Geld war, mit Tauschgeschäften, ob sie für ihre Behandlung irgendwas anderes bekommen haben. Ist alles vorstellbar, glaube ich. Es wurde extrem viel improvisiert und jeder musste gucken, wie er über die Runden kam. Er hatte eine Praxis, sie auch. Sie hatten das am gleichen Ort. Da gab es auch ein Zeitungsinserat, das ich gefunden habe, wo sie ihre Praxis nochmal anbieten. Und er war auch noch in dem jüdischen Hospital tätig, was ursprünglich mal riesig groß war und außerhalb des Ghettos oder des späteren Ghettobereichs lag. Was die Nazis dann aber kurzerhand ins Ghetto verlagert haben, was zu chaotischen Zuständen natürlich führte. Und dort war er aber auch noch tätig.
Und das ist das Krankenhaus, in dem er auch vorher schon gearbeitet hat. Das haben Sie ja in Ihrer Biografie als eine sehr moderne Klinik beschrieben damals.
Ja, ja.
Die er damals dann vor Ort nicht mehr, also das Konstrukt war noch da, aber natürlich nicht mehr die Versorgungsmöglichkeiten. Und wir können uns wahrscheinlich auch nicht vorstellen, dass die Praxen oder Krankenhäuser da regelmäßig mit Medikamenten, was auch immer, ausgestattet worden wären oder so.
Nein, das werden völlig desolate Zustände gewesen sein. Man kann das, also zum Beispiel, als die Fleckfieber-Epidemie ausbrach. Fleckfieber ist eine Rickettsienerkrankung, wird im Englischen auch als Typhus bezeichnet. Das ist, bin ich lange auch drauf reingefallen. Es ist jetzt nicht, was wir unter Typhus verstehen mit Salmonella typhi, sondern Fleckfieber. Das ist eine Rickettsienerkrankung mit Rickettsia provaziki. Das sind Namen von Forschern, die sich darum verdient gemacht haben. Und das ist, wird eine von Läusen übertragene Erkrankung. Deswegen war die Entlausung immer wichtig. Und gegen die Rickettsien selber konnte man eigentlich gar nichts machen. Und das war auch für die Nazis, muss man sagen, war das die Hölle. Die Überlegung, sie würden selber mit Fleckfieber infiziert werden. Und sie haben dann das ganze Ghetto abgesperrt. Statt desinfizieren haben sie alle zusammengefercht. Wir würden heute Menschen isolieren. Das wurde genau umgekehrt gemacht. Es müssen grausame Zustände gewesen sein. Ja. Viele Tote dadurch auch.
Die Tochter war bei der Familie zu dem Zeitpunkt?
Die Tochter ist 1916 geboren und sie ist 36 nach Wien zum Studium. Das war ihre Überlebenschance, das war ihr Glück in Anführungszeichen gewesen. Sie hat überlebt, sie wollte da Architektur studieren, hat sie auch und hat dann da ihren Mann kennengelernt, den sie erst geheiratet hat und sie sind beide dann aber geflohen nach Großbritannien. Sie hat überlebt.
Was geschieht mit Orzek und Nese im Warschauer Ghetto? Wie geht's weiter für die beiden?
Ja, im September sind sie nach Warschau gekommen und im Januar gab es wieder Razzien von der SS, getriggerte Razzien. Und er wurde festgenommen. Es gibt da, ich habe zwei Quellen gefunden. Es ist nichts hundertprozentig sicher, aber in der von mir schon zitierten Quelle steht, man hat ihm vorgeworfen, dass er bei der Registrierung nicht mitgeteilt habe, dass er für die polnische Armee gearbeitet hat. Mhm. Was nicht stimmte, es gab wohl sogar einen Prozess, aus dem er eigentlich entlastet herauskam. Mhm. Er wurde dann aber trotzdem ins Gefängnis getan. Das berüchtigte Pawiak-Gefängnis, was von der Gestapo übernommen war, wo Misshandlungen, Ermordungen stattfanden und an der Tagesordnung waren. Und es gibt dann einen Augenzeugenbericht vielleicht oder Mund-zu-Mund-Propaganda später, dass er ermordet wurde im Rahmen einer Razzia, die ungefähr 17. April 1942 stattgefunden hat und als blutiger Freitag oder sogar Bartholomäusnacht in die Annalen eingegangen ist. Mhm. Es gibt dafür keine hundertprozentigen Beweise, aber er ist sicher ermordet worden in dem Zeitraum. Es gibt kein Grab. Ich habe nochmal nachgefragt. Es gibt auch keine Liste, keine definitive. Mhm. Aber er ist seit April 1942 verstorben und man muss davon ausgehen, er ist ermordet worden.
Ich möchte das schon nochmal einmal sagen. Irgendwie 39 der Überfall auf Polen und 42 ist Orzek tot. Das sind 3 Jahre, in denen er in einer rasanten, seine Familie, seine Frau, beide ja in einer rasanten Geschwindigkeit wirklich ja alles verlieren, was man so verlieren kann. Das möchte ich einfach nur mal so stehen lassen. Was ist mit seiner Frau passiert? Wissen Sie das auch?
Auch das ist diese Quelle, die ich schon genannt habe. Seine Frau konnte untertauchen zunächst und sie ist in den sogenannten arischen Teil von Warschau geflohen. Gab dann doch irgendwo nochmal Fluchtmöglichkeiten. Und dann gab es, weil die Deutschen das natürlich wussten, dass noch immer noch Juden sich versteckten. Sie hatten nicht alle entdeckt, sie hatten noch nicht alle deportiert, ermordet, aussortiert. Dann wurde ein Verfahren in die Wege geleitet, das später unter dem Titel Polski-Falle, Hotel Polski-Falle, auch in die Annalen eingegangen ist. Es wurde ein Anschlag gemacht und es wurde publiziert. Alle Juden können sich zu einem bestimmten Datum in dem Hotel Polski einfinden und wir geben ihnen freies Geleit. Hauptsache, sie verlassen Warschau und hier die Region. Und das war natürlich nur ein Vorwand gewesen. Es haben sich viele dort eingefunden. Die Menschen, die dorthin kamen und unter denen war dann Nesesela Orzek, wurden alle deportiert. Mhm. Und es ist wohl so, dass sie nach Bergen-Belsen möglicherweise deportiert worden ist. Denn es gibt in den Arolsen-Archives eine Suchanzeige von der Tochter dann, Jadwiga Orzek. Sie hieß dann anders Jadwiga Vetter. Ob ihre Mutter irgendwo gefunden worden ist. Und sie habe zuletzt von ihr aus der Nähe von Hannover gehört. Und dann fällt einem natürlich Bergen-Belsen ein.
Ja. Polski-Falle, das möchte ich auch nochmal einfach wiederholen, diesen Begriff. Wir haben ja die Idee mit gegen das Vergessen, vor allem auch jedem einzelnen unserer Mitglieder. Wir reden ja hier über Menschen, die auf unserer, die wir nachvollziehen können, die Mitglieder der DGVS waren, der Gesellschaft für Gastroenterologie damals und die ausgeschlossen wurden und wir beleuchten deren Schicksal und wir wollen denen den Namen zurückgeben. Und die Geschichten sind immer gleich schrecklich. Und trotzdem finde ich, möchte ich gerne nochmal sagen, dass es auch aber ganz individuelle Schicksale sind. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, wir haben ja über Menschen geredet, die wirklich weit geflüchtet sind, die in KZ deportiert worden sind, die Selbstmord begangen haben. Also es ist eine ganz bunte Palette auch ihrer Leistungen, ihrer Vorlieben in ihrem beruflichen Leben. Was für Sie macht jetzt die Recherche Orzek aus? Was macht diese Recherche vielleicht einzigartig auf so ein Stück? Kann man das benennen? Also ich denke, wir haben den ersten polnischen Fall, einfach das mal. Das ist ja auch mal bemerkenswert.
Ja. Für mich war es alles sehr neu, weil ich mich jetzt sehr mit der polnischen Geschichte der schrecklichen polnischen Geschichte, die die Deutschen über die Polen gebracht haben, beschäftigt habe. Vorher aber, und das wollen wir auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, er war Gastroenterologe, das möchte ich einmal erwähnen. Und er wurde als die Zeitschrift für Gastroenterologie in Polen, die hieß dann Gastrologia Polski, die wurde 26 gegründet und ins Leben gerufen und publizierte auf Polnisch. Es wurden auch Dinge übersetzt, also es gab auch deutsche Artikel da drin und französische. Und er hat viel zitiert, also das, was wir auch in der ZFG haben, Reviews schreiben. Und er war Redaktionsmitglied. Das heißt, sein Name erscheint immer auf der ersten Seite von dieser Zeitschrift. Und er war von 26 bis 38 Redaktionsmitglied. Und das zeichnet ihn schon aus.
Absolut, absolut. Also, eine große Sichtbarkeit, muss man sagen.
Genau, die er hatte. Sichtbarkeit. Und das hat mich total gefreut. Das fand ich schön. Und er hat über Duodenalfistel und Ernährung von Patienten, Magentuberkulose und über Colitis ulcerosa, hat er Kasuistiken referiert und hat sich beteiligt an den Diskussionen und an den Treffen, die dort hatten. Das fand ich sehr schön. Also das hat mich sehr gefreut, weil er wirklich ein sehr sichtbares Mitglied der polnischen Gastroenterologen zu der Zeit war.
Absolut, das haben Sie gerade sehr einleuchtend, eindrucksvoll geschildert, wie er das gastroenterologische Spektrum sozusagen in Polen vertreten hat und dadurch wahrscheinlich ja auch durch zu einer Sichtbarkeit des Faches selbst und der Fachgesellschaft geführt hat, sehr früh. Ja. Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie während der Recherche auch Kontakt zu den polnischen Kolleginnen und Kollegen geknüpft haben. Vielleicht noch so abschließend so ein Wort, wo liegen für Sie denn ein bisschen die Perspektiven unserer Erinnerungs- und Forschungsarbeit, gerade im Hinblick auf den Austausch mit unseren Nachbarländern und mit Blick auf ein gemeinsames historisches Verständnis. Sie haben gerade schon gesagt, und ich glaube, mir geht das auch so, wenn man gerade Richtung Osten fährt, Polen, Tschechien, dass einem durchaus manchmal so das Herz stehen bleibt, wenn man begreift, welche Geschichte hier stattgefunden hat. Wo sehen Sie da vielleicht auch eine Chance oder wie war der Austausch einfach mit den polnischen Kollegen, als die begriffen haben, wir recherchieren jetzt zu OZEK?
Ja, ich habe die polnische gastroenterologische Gesellschaft angeschrieben. Die waren gerade im Umbruch mit dem Präsidenten.
Wir haben halt alle die Probleme.
Genau, aber dann dauert es manchmal ein bisschen. Ja. Und ich hatte gefragt, ob es jemanden gibt, der sich besonders historisch da engagiert. Da kam so ganz spontan noch nichts, sage ich mal. Mhm. Ich war dann sehr angetan. Wir haben natürlich in unserer Fachgesellschaft Mitglieder, ich sage jetzt mal einfach mit polnischem Hintergrund. Und ich war dann sehr froh, dass ich mit Marcin Krawczyk aus Essen.
Grüße gehen raus, lieber Herr Krawczyk. Ja.
Dass er mir doch sehr geholfen hat, alles durchzugehen, nochmal auf Richtigkeit, natürlich auch das Sprachliche und Inhaltliche. Und wir haben uns ausgetauscht. Und ja, Herr Krawczyk, ganz herzlichen Dank von meiner Seite, auch hier im öffentlichen Raum.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass wir durchaus versuchen, da anzuknüpfen und vielleicht ergibt sich doch das ein oder andere Projekt, an dem man dann noch gemeinsam weiterarbeitet. Frau Kopp, ich danke Ihnen sehr für diese bewegenden und wichtigen Einblicke. Ich fand es wirklich wieder mal einzigartig. Ich finde, das kann das gar nicht betonen, dass jeder auf eine andere Art und Weise doch sehr individuell das Fach geprägt hat. Aber auch eben eigenes Leben und eigenes, tolles Leben hatte eigentlich, was dann so jäh irgendwie zerstört worden ist. Ich finde, dass gerade hier irgendwie so diese historischen Ereignisse, durch die OZEK ja geschleudert wird, sehr gut ablesbar sind. Und wie sehr auch diese historischen Ereignisse einfach auch mit der Entwicklung unseres Fachs verbunden sind, das finde ich wird doch immer klar. Nochmals herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir haben Sie auch gekriegt mit dieser Geschichte und wir haben Ihnen einiges Spannendes erzählen können. Frau Kopp hat Ihnen einiges Spannendes erzählen können.
Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse und freue mich, dass ich wieder hier sein durfte.
Und wir hoffen, dass Sie bald wieder reinhören bei uns. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.